Cast for Competition. Der Podcast der Monopolkommission. Hallo, herzlich willkommen. Liebesbriefe sind seltener geworden. Emojis und Sprachnachrichten, die müssen es jetzt richten. Auch Briefe mit Texten aus Zeitungen, die verschickt auch niemand mehr per Post. Vielleicht gibt es noch Post zu Weihnachten oder eine Karte zum Jahreswechsel. Aber die meisten Umschläge, die wir zu Hause zumachen und frankieren, das sind eher unterschriebene Formulare, die irgendeine noch nicht digitalisierte Institution oder ein Unternehmen per Post verlangt. So ein bisschen retro fühlt sich das sogar an. Es ist ein Markt, der schrumpft, das sieht man auch an den Zahlen. 2017 gab es laut Bundesnetzagentur noch 12,9 Milliarden Sendungen im Briefbereich und 5 Jahre später, 2022, nur noch 10 Milliarden. Das ist ein Rückgang von 22%. Professor Jürgen Kühling ist Vorsitzender der Monopolkommission. Wenn ein Markt immer kleiner wird, wird er dann auch für die Monopolkommission und für den Wettbewerb immer weniger bedeutsam?
Zunächst grüße ich Sie, liebe Frau Schennel, und ich freue mich, dass wir Zuhörerinnen und Zuhörer haben für dieses sehr wichtige Thema. Denn das Gegenteil ist natürlich der Fall. Für uns wird dieser Markt viel spannender. Und das wirklich Tolle an dem Postmarkt insgesamt ist ja, dass wir beide Prozesse haben. Wir haben ein starkes Wachstum im Paketmarkt und einen schrumpfenden Briefmarkt. Und da ist es für uns eine besondere Herausforderung, hier zu guten Vorschlägen zu kommen, wie wir es trotzdem schaffen, mit Wettbewerb, gute Qualität und günstige Preise für Kundinnen und Kunden in beiden Segmenten zu erreichen.
Aber es gibt durchaus die These, Wettbewerb lohnt sich nicht bei schrumpfender Nachfrage.
Ja, das ist ein Framing, was auch gerne die Deutsche Post AG versucht, in den Markt zu bringen. Und das ist ja leider wie so manches, ich bin ja nur Jurist und nicht Ökonom, was dann so für Politiker und Politikerinnen und Juristinnen und Juristen irgendwie plausibel klingt, so nach dem Motto, ach, jetzt haben wir hier sowieso weniger Briefe, das ist doch besser, wenn das unser toller Monopolist macht. Das Gegenteil ist der Fall. Gerade in schrumpfenden Märkten, die vielleicht auch ein bisschen weniger attraktiv dadurch werden, ist es wichtig, Wettbewerb zu haben, damit wir die Potenziale nutzen, die wir immer noch haben in diesem Markt. Und das bedeutet beispielsweise, dass wir gerade ja Synergien durchaus finden können auf der letzten Meile. Das ist ja so, dass am Ende die Briefzustellung, das ist das Teure. Da müssen natürlich nicht im Dörfchen 2 Briefträgerinnen und Briefträger kommen, sondern da kann man ja sehen, dass man das durch geschickte Regulierung, das nennt man dann Teilleistungszugang, das hinbekommt, dass hier Wettbewerber auch eine Chance bekommen, um diesen Markt zu stimulieren, damit nicht die Preise noch unnötig hoch sind und die Qualität unnötig schlecht ist in diesem schrumpfenden Markt.
So, dann lassen Sie uns doch einmal genauer schauen auf den Wettbewerb im Postsektor, weil das ist ja auch eine Kernaufgabe der Monopolkommission, auf den Wettbewerb in den Bereichen Strom, Gas, Telekommunikation, Bahn und Post auch zu schauen. Sie haben es eben schon kurz angerissen. Wie ist die Situation denn da jetzt bei Briefen und bei Paketen?
Genau, sie läuft eben auseinander. Im Paketbereich hatten wir uns ja auch im letzten Sektorgutachten die Rolle von Amazon näher angeschaut, die eine wettbewerbsbelebende Wirkung hier hat. Aber auch ohne Amazon haben wir im Paketwettbewerb mehrere starke Spieler, einen sehr, sehr dynamischen Wettbewerb, während wir im Briefmarkt immer noch sehr schwache Wettbewerber haben, die damit auch kämpfen müssen, mit einem Regulierungsregime, was es ihnen auch schwierig macht, in einen fairen Wettbewerb mit dem Platzhirschen einzutreten.
Und alle 2 Jahre gibt es ja dieses Sektorgutachten, in dem Sie sich die Wettbewerbssituation anschauen. Das hier ist das 13. Sektorgutachten zur Post mit dem Titel Postwesen durch Wettbewerb erneuern. Und eine der wesentlichen Forderungen der Monopolkommission, auch schon in den vergangenen Gutachten, ist ja, dass der Gesetzgeber das Postgesetz überarbeitet. Es gab ja auch schon verschiedene Versuche, auch von den vorangegangenen Regierungen. Die sind aber nie in eine Gesetzesänderung übergegangen. Und seit Ende November gibt es aus dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz einen neuen Versuch, einen Referentenentwurf. Und der soll bis Ende des Jahres im Kabinett sogar beschlossen werden. Da lassen Sie uns mal genauer drauf schauen. Finden Sie als Monopolkommission Punkte wieder, die Sie immer wieder gefordert haben?
Ja, wir sind sehr erfreut. Dieser Referentenentwurf ist ganz wunderbar. Wir haben das allerdings in der letzten Legislaturperiode, Sie hätten es ja angedeutet, leider schon mal erlebt, dass wir einen tollen Referentenentwurf aus dem Wirtschaftsministerium hatten, der dann lange verzögert wurde. Und am Ende ist aus einer Reform ein Reformchen geworden, was dann im Wesentlichen auch noch schlechter war für die Wettbewerber. Und das muss dieses Mal unbedingt vermieden werden. Wir sind sehr optimistisch, dass die jetzige Regierung das nicht wieder passieren lässt und dass im Bundestag tatsächlich dann ein Gesetz am Ende beschlossen wird, was im Wesentlichen die vielen guten Vorschläge enthält, die dieses Gesetz aufgegriffen hat. Also von dem, was wir in den letzten Jahren vorgeschlagen haben, ist fast alles in diesem Referentenentwurf aufgegriffen worden, sodass wir auch sehr optimistisch sind, dass, wenn dieses Gesetz so kommt, wir im Briefsegment nochmal eine wettbewerbliche Belebung erleben werden.
Sie haben den Aspekt Teilleistungszugang eben kurz angesprochen. Ist der da auch mit dabei?
Ja, das ist ein Punkt, der ganz wichtig ist. Es ist so, dass noch kein Wettbewerber, und das wird auch wahrscheinlich so kurzfristig und vielleicht auch nie mehr passieren, ein vollständiges Netz, das Netz der Deutschen Post AG, duplizieren kann. Und deswegen ist es eben wichtig, dass die Wettbewerber dort, wo sie keine eigenen Infrastrukturen haben, Zugang bekommen zu der Infrastruktur des Platzhirschs. Das ist übrigens etwas, was wir in allen Netzwirtschaften genauso gemacht haben. Und das ist der Hebel, um Wettbewerb zu ermöglichen. Und nochmal, wir haben auch, das ist ja immer dieser Versuch, in meinem Markt ist alles anders. Das hören wir in jedem Markt. Und auch im Postmarkt ist dann leider alles ganz anders. Wir haben ja im Telekommunikationsmarkt uns das auch wieder parallel angeschaut. Da haben wir auch Bereiche, wo wir infrastrukturell keinen Wettbewerb haben. Das heißt, also wir werden jetzt nicht eine Glasfaserleitung in jedes Forsthaus doppelt legen, sondern dann gibt es halt keinen Infrastrukturwettbewerb. Und dann ist eben die Herausforderung und das Spannende, wie schaffen wir es trotzdem, Zugang zu bekommen zu diesen Infrastrukturen des Monopolisten und in den Segmenten, in denen Wettbewerb möglich ist, dann auch Wettbewerb zu stimulieren. Und dafür ist der Teilleistungszugang sehr wichtig. Wir haben ihn schon. Wir haben uns dafür ausgesprochen, ihn auch auf Warensendungen auszudehnen. Das ist besonders wichtig, weil hier ein dynamisches Wachstum ist. Hier Zugang zu bekommen, ist für die Wettbewerber von großer Bedeutung. Und wir haben uns ausgesprochen, das auch für die Pressepost zu machen. Für den wichtigen Bereich der Warensendung ist das jetzt im Referentenentwurf so vorgesehen. Für die Pressepost fehlt es noch, möchte ich hinzufügen. Vielleicht kommt es ja noch. Aber eine wesentliche Forderung ist damit aus unserer Sicht umgesetzt. Die wird sehr positiv sich auswirken auf die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen und auf die Wettbewerbssituation.
Das heißt, es wird die Infrastruktur, das Netz ist da, es ist das Netz vorhanden, der Post. Die Frage ist, wie kriegt man mehr Wettbewerb rein in dieses vorhandene Netz? Und das funktioniert vor allen Dingen, wenn Wettbewerber dieses Netz mit nutzen können. Das ist dieser Teilleistungszugang.
Genau, und in den Bereichen, in denen sie ihre eigenen Netze aufbauen, das dann komplementieren halt. Also das ist beispielsweise ja auch so, so steht es jetzt auch im Referentenentwurf, dass nur diejenigen einen Teilleistungszugang bekommen, die ein eigenes regionales Zustellnetz aufgebaut haben. Um das vielleicht nochmal ganz deutlich zu machen, das ist nichts anderes in der Situation als im Telekommunikationsmarkt. Wir haben Bereiche in dichten städtischen Räumen, wo wir parallele Verteilnetze haben. Und da entstehen auch übrigens die größten Kosten in dem Austragen der Briefe. Dann haben wir Regionen, wo wir eben nicht mehrere parallele regionale Netze haben werden. Und da muss dann wechselseitig ein Zugang möglich sein, in dem Sinne, dass eben die kleineren Anbieter einen Zugang zu den Zustellnetzen des Platzhirschen bekommen. Und dann haben wir noch das bundesweite Netz, was quasi, nachdem die Briefe eingesammelt worden ist, die dann von Hamburg nach München transportiert. Auch da brauchen wir einen entsprechenden Teilleistungszugang. Insofern ist das eine tolle Kombination, die wir da haben. Und wir profitieren dann halt von in den Bereichen, in denen wir Konkurrenz haben. Weil eins ist ganz wichtig, und das hat häufig auch der Nicht-Wettbewerbspolitiker und die Nicht-Wettbewerbsjuristin vielleicht nicht ganz im Blick. Dieser Wettbewerb hat auch sonst eine disziplinierende Wirkung auf die Qualität, auf den Druck, was die Preise anbelangt. Also wenn wir keinen Wettbewerb mehr haben, dann werden wir einen schwerfälligen Monopolisten erleben.
Wo Sie auch die Preise schon mal ansprechen. Die Post hatte überlegt, im kommenden Jahr oder sich gewünscht, im kommenden Jahr Porto wieder zu erhöhen. Das geht jetzt nicht durch. Sie gehen als Monopolkommission auch auf das Thema Porto, Entgeltlösungen ein. Was ist Ihr Wunsch oder Ihre Vorstellung? Also wie könnte das Porto aussehen, das passend ist zu der Leistung, die die Deutsche Post erbringt?
Ja, das ist tatsächlich einer der wenigen Punkte, wo unsere Vorschläge, die wir unterbreitet haben, leider nicht, ich weiß nicht, ob ich noch hinzufüge, jedenfalls nicht umgesetzt worden sind im Referentenentwurf. Und das ist jetzt technisch ein bisschen kompliziert, aber mal ganz vereinfacht gesagt, gibt es ja bei dieser Entgeltregulierung der Portofestsetzung die Frage, welchen Kapitaleinsatz darf ich wie verzinsen? Und da gibt es unterschiedliche Vorschläge. Wir haben das einmal in einem Policybrief vor einiger Zeit ausgerechnet. Der Vorschlag, der dann leider jetzt Gesetz geworden ist, ist ein Vorschlag, der sehr günstig ist für die Deutsche Post AG. Eine bessere Eigenkapitalverzinsung ihr ermöglicht, eine, die sich so unseres Erachtens im Wettbewerb nicht einstellen würde. Und das hat Effekte von im dreistelligen Millionen-Euro-Bereich, was die Einnahmesituation anbelangt, die dann eben auf die Porti umgelegt werden kann. Und das sehen wir sehr kritisch. Und das wäre ein Punkt, der den Gesetzgebungsprozess noch verbessert.
So, das eine, was natürlich für Kundinnen und Kunden wichtig ist, ist die Höhe des Portos bei Briefen oder bei Paketen natürlich auch. Und die Deutsche Post wollte ja gerne im kommenden Jahr das Porto erhöhen. Das ist jetzt aber wieder vom Tisch. Ein anderes Thema, was natürlich für uns Kundinnen und Kunden total wichtig ist, die Qualität der Zustellung. Also wenn ich jetzt mein Paket viel zu spät bekomme oder wenn es irgendwo im Garten der Hecke versteckt worden ist oder so, dann stört mich das. Und die Frage ist, wo kann ich mich eigentlich hinwenden, um das zu kritisieren, wenn ich ein Problem damit habe. Und da gibt es den Satz aus dem Sektorgutachten, der lautet, Empfänger von Postsendungen, für die zwischen Versender und Postdienstleister und Sonderbedingungen vereinbart wurden, können weiterhin nicht die Schlichtungsstelle der Bundesnetzagentur anrufen. Das heißt, ich kann mich dort nicht beschweren. Ich beginne zu bekommen, Herr Kühling.
Ja, und da sehen wir nochmal, dass wir zwar einen tollen Wettbewerb im Paketmarkt haben, aber wir brauchen trotzdem auch in einem wettbewerblichen Markt natürlich Regulierung. Und das ist eine Regulierung zum Schutz von Kundinnen und Kunden. Und wir schlagen vor, dass die Schlichtungsstelle der Bundesnetzagentur von allen Empfängerinnen und Empfängern von Postsendungen angerufen werden kann. Denn das schafft Druck auf die Unternehmen, weil wir folgende komplexe Situation haben. Dieser Satz klingt ja so kompliziert und so muss man es leider technisch korrekt ausdrücken. Aber um das mal ganz einfach zu machen für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die ja zumindest schon mal irgendwas im Internet bestellt haben oder jemanden kennen, der das getan hat. Und da ist es ja so, dass wir in diesen Dreieckskonstellationen gefangen sind. Ich bestelle meine tollen Schuhe, bin eigentlich super happy mit den Schuhen. Das Produkt ist toll. Der Schuhlieferant wählt nun aber einen Postdienstleister, der einen Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin hat, die dummerweise das Paket nicht bei mir abgibt, obwohl ich zu Hause bin, sondern, um schneller zu sein, weil sie unter Druck ist, das einfach mitnimmt und zur nächsten Station fährt, wo ich dann womöglich im Winter bei Schnee und Matsch hinradeln muss, um das Paket abzuholen. Und dann bin ich in dieser doofen Dreieckskonstellation gefangen. Ich bin der Empfänger, bin eigentlich super happy mit dem Versender des Produktes, dort würde ich auch wieder bestellen. Ich bin unzufrieden mit dem Postdienstleister. Jetzt kann ich mich bei dem beschweren. Dem ist das aber irgendwie relativ wurscht, weil er mit mir gar keinen Vertrag hat. Also gehe ich zur Schlichtungsstelle. Das ist unsere kleine, feine Lösung. Obwohl ich mit dem Postdienstleister keinen Vertrag habe und die BNetzA, die Bundesnetzagentur, in dem Fall als eine Institution, die eben nicht nur für Wettbewerb zu sorgen hat, sondern auch für den Schutz der Kundinnen und Kunden, übt dann eben Druck auf diesen Postdienstleister aus. Und wir glauben, dass das eine ganz einfache, schlichte Idee ist und sind auch optimistisch, dass, wenn das erstmal so verstanden ist, dass das auch im Gesetzgebungsverfahren Eingang findet im Gesetz.
Das wäre ja tatsächlich etwas, was Kundinnen und Kunden auch helfen würde. Dieser Vorschlag und auch die anderen, dieser Referentenentwurf, es ist ja, wir haben das ja eingangs gesagt, nicht der erste Referentenentwurf zur Änderung des Postgesetzes. Wie optimistisch sind Sie, dass dieser Referentenentwurf aus dem Wirtschaftsministerium tatsächlich in ein neues Postgesetz überführt wird?
Sehr optimistisch. Es wird auf jeden Fall kommen. Wir werden ja noch über unsere beiden anderen Schwerpunktthemen Universaldienst und Beschäftigtenschutz sprechen. Das sind so wichtige Themen, dass wir ganz sicher sind, dass ein Referentenentwurf auch Gesetz werden wird in dieser Legislaturperiode. Das wird auch alles in dem Bereich mehr oder weniger, da bin ich optimistisch, so kommen, wie es vernünftig ist. Was unsere große Sorge ist, wie stark wird er verwässert im Bereich des Wettbewerbs im Briefsegment. Und da deshalb nochmal ganz wichtig, auch Ihre Eingangsfrage, wir dürfen uns nicht von diesem Framing vereinnahmen lassen, so nach dem Motto, das bisschen Wettbewerb, was da ist, das können wir jetzt auch noch platt machen in Zeiten schrumpfender Märkte der Monopolist ist hier der Heilsbringer. Das ist nicht der Fall. Und das ist auch übrigens nirgendwo und in keinem Sektor, in keinem Land sinnvoll.
Und damit sind wir jetzt schon im Briefsektor und gucken uns den sogenannten Universaldienst jetzt gemeinsam nochmal an, Professor Killing. Einen Brief zuzustellen, das ist die Hauptaufgabe der Post, flächendeckend zu einem angemessenen Preis. Wie das dann am Ende stattfindet, in welchem Tempo, das ist gestaltbar. Bisher muss die Post mindestens 80% der Briefe am folgenden Werktag ausliefern. 80% der Briefe. Im Sektorgutachten der Monopolkommission ist eine Überlegung, diese Zeit zu verändern oder andere Zeiten einzuführen. Es könnte zum Beispiel einen normal schnellen Brief geben, einen Standardbrief, der in 3 Tagen ankommt, also nicht am folgenden Werktag. Oder einen Brief, der eben sehr schnell ankommt. Was ist der Hintergrund für diese Möglichkeit?
Ja, wir glauben, dass die Fortentwicklung des Universaldienstes extrem wichtig ist, gerade wegen des aufgezeigten Briefmengenrückgangs. Wir müssen, und da besteht wahrscheinlich sehr viel Einigkeit auch zwischen den Wettbewerbern der Deutschen Post AG, dem Ministerium und uns, wir müssen die Kosten reduzieren für diese Universaldienstleistungen. Und ein ganz wichtiger Kostenfaktor sind einerseits die Laufzeitvorgaben und andererseits die Zustelltage. Und wir machen Vorschläge in beiden Bereichen und haben den Hinweis gegeben, wiederholt, dass es sehr sinnvoll sei, sich diese Laufzeitvorgaben vor allem, aber auch die Zustelltage nochmal anzuschauen. Und im Referentenentwurf findet sich jetzt nicht eine Änderung der Zustelltage. Es wird weiter bei 6 Tagen in der Woche bleiben. Dafür gibt es sicherlich auch gute Gründe. Und was stattdessen erfolgen soll, ist, dass die Brieflaufzeit erhöht wird. Das heißt, der Universaldiensterbringer, die Deutsche Post AG, hat mehr Zeit, um ihre Briefe zuzustellen. Es reicht also aus, wenn sie 95% am dritten Tag und 99% am vierten Tag erfolgreich zugestellt hat. Und das ist aus unserer Sicht ein sinnvoller, möglicher Weg, das zu machen, weil dadurch wird das viel günstiger. Es ist auch ökologisch sinnvoll, denn was muss ich einen Brief, der nicht besonders wichtig ist, unbedingt über Nacht per Flugzeug zugestellt bekommen haben? Da reicht es doch auch aus, wenn er einen Tag oder zwei später kommt. Wir haben vorgeschlagen, etwas differenzierter noch 2 verschiedene Universaldienstleistungen anzubieten. Eine für sehr seltene, eilige Briefe, eine Kündigung beispielsweise, und dann ein Universaldienst für Dinge, die ruhig langsamer laufen können. Faktisch ist das, was jetzt im Referentenentwurf kommt, aber davon nicht sehr weit entfernt, weil für das wichtige Segment der Massenbriefe, die man häufiger schreibt und die häufiger verschickt werden, die große Entlastung für die Deutsche Post AG da ist. Das ist sinnvoll. Und das, was wir dann vorschlagen würden, wäre gewissermaßen ein Expressbrief, in Anführungszeichen. Wenn das so nicht kommt, wie wir das vorschlagen, dann wird das halt aus dem Universaldienst faktisch rausfallen. Und wenn ich es ganz, ganz eilig habe, dann bin ich halt einfach nicht mehr in dem Marktsegment Briefzustellung drin, sondern wechsle dann einfach in das Expresssegment. Und da gibt es ja ganz viel Wettbewerb und viele tolle Anbieter. Und man muss ja auch ehrlicherweise sagen, wenn ich ein Kündigungsschreiben habe und möchte, dass das ganz schnell ankommt, dann ist wahrscheinlich mein geringstes Problem, ob ich da jetzt 3 oder 5 Euro Porto für zahle.
Die Gewerkschaft Verdi hat sich auch geäußert zu diesen längeren Brieflaufzeiten und befürchtet, dass dadurch vielleicht auch Arbeitsplätze abgebaut würden. Wie sehen Sie diese Kritik?
Ja, ich glaube, dass wir in einem Zeitalter von Fachkräftemangel leben und in einem Zeitalter, wo wir Schwierigkeiten haben, die Stellen überhaupt zu besetzen, weil wir ja eben das Wachstum im Paketbereich haben. Dort suchen wir händeringend nach Personal, und deshalb ist das aus unserer Sicht kein Grund, jetzt an einer Zustellung festzuhalten, die weder ökologisch sinnvoll ist, noch finanziell sinnvoll ist, und das müssen am Ende die Verbraucherinnen und Verbraucher bezahlen. Das ist sicherlich nicht sinnvoll und auch nicht nötig.
Würde das denn auch bedeuten, wenn wir diese beiden Tempi der Briefzustellung haben, dass es dann auch teurer wird für Kundinnen und Kunden insgesamt?
Nee, das ist dann das Gegenteil ist der Fall. Halt, wir werden ja, wenn dieser Referentenentwurf so kommt, nur die gesamte Brieflaufzeit für alle Universaldienstleistungen verlangsamen. Und damit wird es günstiger, weil dieses schnelle Zustellen Geld kostet. Und wir haben ja dann 2 Entwicklungen, nämlich die Qualität, kann man in gewisser Weise sagen, oder jedenfalls die Zustellfrequenz, was, wem das wichtig ist, das ist natürlich auch ein tolles Merkmal. Der muss dann halt leider auf Express wechseln. Ja, so ist es dann nun mal, das geht auch, das ist zumutbar. Und diejenigen, die die ganz normale Post benutzen, werden dann halt ihre Briefe, die unwichtigeren Briefe, später erst zugestellt bekommen, aber natürlich weiter zuverlässig, aber zuverlässig später. Und das wird dann viel günstiger. Und so haben wir zwei Entwicklungen. Die Briefmengen gehen zurück, das macht das dann pro Brief teurer. Auf der anderen Seite wird die Laufzeit verlängert, das macht es dann günstiger. Und das ist eine ganz wichtige Maßnahme, damit der Universaldienst auch bei schrumpfenden Briefmengen gewährleistet wird. Also nochmal, nicht die Beendigung von Wettbewerb ist die Antwort auf schrumpfende Briefmengen, sondern zum Beispiel das hier, Laufzeitvorgaben, Entspannung, da sind wir uns mit der Deutschen Post AG sicherlich.
Können Sie einschätzen, wie groß das Budget der Haushalte ist für die Zustellung von Paketen, von Briefen? Welche Rolle spielt das im Haushalt?
Ja, es ist eben zum Glück nicht sehr budgetrelevant, sodass sich der schlechte Wettbewerb im Briefmarkt nicht sehr auswirkt. Und zum Glück ist es eher so, dass wenn dann Geld ausgegeben wird für Pakete. Die genauen Zahlen gibt es aber nur zusammen und das sind 4 Euro für Pakete und Briefe pro Haushalt und Monat. Das ist also verglichen mit Miete und auch mit Telekommunikationsleistung, Strom, ein kleiner Budgetposten.
Bei diesen Punkten, über die wir jetzt hier gesprochen haben, geht es ja auch immer um die Frage, wie können diese Verpflichtungen kontrolliert werden? Wie können die herbeigeführt werden? Das Thema Bußgelder gegenüber der Deutschen Post ist auch immer wieder diskutiert worden. Welche Antworten haben Sie darauf gefunden?
Ja, das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, zumal wir auch sagen, die Universaldienstvorgaben müssen auch durchgesetzt werden können. Also es muss so sein, dass auch die Deutsche Post AG notfalls bebußt werden muss und Anordnungen erfolgen müssen, wenn wir feststellen, dass die Universaldienstleistungen nicht korrekt erbracht werden. Und das ist jetzt im Referentenentwurf, auch vorgesehen worden mit entsprechenden Anordnungskompetenzen und Zwangsgeldern. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung.
Und ein weiteres Thema, auf das die Monopolkommission eingeht im Sektorgutachten, ist der Schutz der Beschäftigten. Inwiefern, also für manche, die da jetzt drauf gucken, ist es vielleicht erstmal auf den zweiten Blick irgendwie verständlich. Warum ist der Schutz der Beschäftigten tatsächlich auch wettbewerbsrelevant?
Ja, uns ist das ein großes Anliegen, weil wir wollen ja Wettbewerb in einer sozialen Marktwirtschaft haben und wir wollen keinen Wettbewerb auf den Rücken von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern haben. Und wenn es so ist, dass durch letztlich schlechten Beschäftigtenschutz oder schlechten Sozialschutz Wettbewerbsvorteile generiert werden, dann ist das nicht nur aus sozialpolitischer Sicht problematisch, sondern dann ist das auch aus wettbewerbspolitischer Sicht problematisch. Das Problem ist ein bisschen, dass uns hier genaue Zahlen fehlen. Wir haben ja nur das, was man so schön anekdotische Evidenz nennt und jeder hat also seine eigenen Beobachtungen. Deswegen haben wir mal angeregt in unserem Gutachten, dass der Zoll in seiner Berichtserfassung eine eigene Rubrik aufmachen soll für den Bereich der Post, ob es denn da jetzt wirklich zu stärkeren, häufigeren arbeits- und sozialrechtlichen Verstößen kommt als in anderen Bereichen. Den Vorschlag haben wir jetzt erst gemacht. Vielleicht ist das etwas, was im Gesetzgebungsverfahren aufgegriffen wird. Das halten wir für eine gute Maßnahme. Ansonsten, was im Referentenentwurf drin ist, ist inhaltlich ungefähr auf der Linie unserer Vorschläge, nämlich, dass wir Mechanismen brauchen, um dort durch Untersuchungen Verstöße festzustellen und die auch zu bebußen. Wir haben uns hier eher für eine Ertüchtigung der Gewerbeaufsicht ausgesprochen. Im Referentenentwurf soll die Aufgabe auch mit leichter Modifikation an die Bundesnetzagentur gehen. Ja, da gibt es Gründe für beides. Wir glauben, dass es eigentlich klassischer Beschäftigtenschutz ist und dass das ja auch im Übrigen bei den Gewerbeaufsichten liegt. Und wir haben auch noch eine Reihe weiterer Vorschläge gemacht, die so noch nicht im Referentenentwurf drin sind und vielleicht noch kommen werden. Zum Beispiel eine bessere Aufklärung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, auch mehrsprachig, ist auch ein Mechanismus, der helfen dürfte, Missstände zu identifizieren und schnellstmöglich zu beseitigen.
Es geht im Entwurf aus dem Wirtschaftsministerium ja vor allen Dingen um den Umgang mit Subunternehmern. Die sind ja vor allem in der Baubranche oder in der Fleischindustrie ja oft problematisch. Aber hier in dem Entwurf wird ja auch kein Verbot von Subunternehmen angedacht. Also das ist überhaupt gar nicht die Frage. Und als Monopolkommission sehen Sie das ja auch als richtig, dass es eben kein Verbot gibt von Subunternehmen, weil es ja eben keine empirische Grundlage gibt dafür. So habe ich Sie verstanden.
Ganz genau. Das Verbot einer bestimmten Betriebsform ist die ultimative Keule. Das könnte man theoretisch machen, wenn sich einfach Missstände in dieser Vertriebsform dauerhaft verfestigen und die einfach nie anderweitig beseitigbar sind. Da fehlt die Empirie. Und das ist eine Keule, mit der wir jetzt aktuell überhaupt noch nicht drohen können. Die Subunternehmen sind vielmehr ein Ausweis von Effizienzpotenzialen, die da versucht werden zu heben und die ermöglichen auch wiederum Wettbewerb. Aber nochmal, umso wichtiger ist es, sich das Thema ganz genau anzuschauen und zu gucken, wo sind da Missstände und die dann auch effektiv zu beseitigen.
Das ist so ein kurzer Einblick jetzt gewesen in die große Welt des Sektorgutachtens zu den Postmärkten, zu dem aktuellen Gutachten. Das ist das 13. Sektorgutachten der Monopolkommission. Und damit sind wir eigentlich schon am Ende. Und jetzt gibt es noch ein paar Hinweise, wo man noch etwas finden kann, Professor Kühling. Auf monopolkommission.de gibt es dieses Gutachten und alle anderen vorangegangenen Gutachten als Download. Also auch, da gibt es auch das Sektorgutachten zu den Telekommunikationsmärkten. Also wer wissen möchte, was beim Glasfaserausbau los ist oder ob der Markt der Mobilfunkanbieter sich verändern kann und wird, der schaut in die Gutachten oder er hört in die Podcasts rein. Die gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Professor Jürgen Kühling, Inhaber des Lehrstuhls für öffentliches Recht, Immobilienrecht, Infrastrukturrecht und Informationsrecht an der Uni Regensburg und Vorsitzender der Monopolkommission. Vielen herzlichen Dank.
Frau Schnendl, vielen Dank Ihnen. Es war wie immer eine große Freude.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.